Deutschlandfunk, Europa heute.
Was hat Russland vor mit seinen Truppen an der Grenze zur Ukraine? Um diese Frage geht es gerade in der lettischen Hauptstadt Riga beim laufenden Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der NATO-Staaten. Dort ist heute ihr ukrainischer Kollege Kuleba zu Gast. Der warnt vor einer russischen Invasion, was nach der Besatzung der Krim und den Konflikten im Donezk-Becken wohl die großmögliche nächste Eskalation darstellen würde. Russland weist die Invasionsvorwurfe zurück und sagt, es sei selber werde von der Ukraine und der NATO provoziert. Und wir versuchen das Ganze jetzt zu sortieren mit Politikwissenschaftler Andreas Umland. Er ist Autor und Herausgeber diverser Publikationen über russische Politik und forscht derzeit in Kiew offiziell im Auftrag des Stockholmer Zentrums für Osteuropa-Studien. Guten Morgen, Herr Umland.
Guten Morgen, Herr Rutte.
Kommen wir erstmal zur zentralen Frage. Was hat Russland vor an der Grenze zur Ukraine? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich fürchte, dass Russland nach einem neuen Sieg im postsowjetischen Raum sucht. Ob das ein militärischer Sieg oder diplomatisch-politischer Sieg ist, scheint mir für den Kreml letztlich weniger wichtig zu sein. Die Lehre aus früheren solchen Konfrontationen, wie etwa bei der faktischen Gebietsannexion in Georgien 2008 oder der juristischen Gebietsannexion bei der Krim 2014 ist, dass der innenpolitische Gewinn solcher Siege im postsowjetischen Raum sehr hoch ist für die Popularität Putins, des Kremls und dass die außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Kosten sich dafür in Grenzen halten und dass das sozusagen eine gute Strategie für den Kreml ist, sein angeschlagenes Image bei der russischen Bevölkerung wieder aufzupolieren.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, entweder militärischer Sieg oder diplomatischer. Unter einem militärischen Sieg kann ich mir was vorstellen. Wie könnte ein diplomatischer aussehen?
Also es gibt wahrscheinlich eine Kalkulation, dass man mit dieser Drohgebärde sowohl in Kiew als auch im Westen so viel Nervosität auslöst, dass sich dann letztlich Kiew auf Konzessionen etwa in der Ostukraine einlässt und dann letztlich die jetzt de facto von Russland dort okkupierten Gebiete quasi Russland überlässt und damit dann diesen Konflikt zu Russlands Gunsten ausgehen lässt. Das wäre dann eben so ein Sieg, den man dann in Russland präsentieren könnte und der eben gerade vor dem Hintergrund der für den Kreml schwierigen Parlamentswahlen im September dieses Jahres günstig wäre.
Jetzt sitzen Sie ja persönlich in Kiew, arbeiten dort und deswegen möchte ich das Augenmerk unseres Gesprächs jetzt mal auf die Ukraine legen. Sie ist kein Mitglied der NATO, wird von dem Militärbündnis aber als wichtiger Partner angesehen. Welche Hoffnungen setzt die Ukraine jetzt in das NATO-Treffen und was kann sie tatsächlich erwarten?
Ja, das Interesse der Ukraine an der NATO hat sich seit 2014 enorm erhöht. Also nicht nur die politische Elite, sondern auch der Großteil der Bevölkerung möchte einen NATO-Beitritt, weil man sich dadurch eben Sicherheit gegenüber Russland erwartet. Ich glaube nicht, dass es eine solche Chance gibt zu einem Beitritt zur NATO. Aber vor diesem Hintergrund hofft dann wahrscheinlich Kiew auf andere Kooperationen mit der NATO selbst oder zumindest mit bestimmten NATO-Staaten auf bilateraler Basis.
Jetzt hat ja NATO-Generalsekretär Stoltenberg klargestellt gerade wieder, dass die Ukraine keine Sicherheitsgarantien in Anspruch nehmen kann. Heißt also so ein bisschen, auch wenn es Unterstützung gibt von NATO-Staaten, Einzelnen, aber sie muss auch ein bisschen für sich selber sorgen. Und der Blick auf diesen Konflikt, der sieht ja gerade so aus, dass die Ukraine im Vergleich zu Russland so ein bisschen in der schwächeren Position ist. Dieser Blick ist geprägt von der Krim-Krise 2014. Ist das denn tatsächlich so noch, dass die Ukraine ganz klar unterlegen ist oder hat sich ihre auch militärische Position seit 2014 verbessert?
Also die militärische Position hat sich verbessert seit 2014. Die ukrainische Armee ist schlagkräftiger geworden und sie hat auch einfach eben bei den Kämpfen in der Ostukraine Kampferfahrung gewonnen und sich auch militärtechnisch verbessert. Aber sie ist natürlich immer noch weit unterlegen Russland. Und der eigentlich entscheidende Faktor ist hier, dass Russland über Atomwaffen verfügt und die Ukraine nicht. Und das meiner Ansicht nach ist der große Rahmen, unter dem das Ganze stattfindet, dass es hier einen Atomwaffenstaat gibt, der also letztlich die ultimative Waffe hat, während die Ukraine diese Waffe nicht hat und es der Ukraine auch verboten ist, durch das Nichtverbreitungsregime Atomwaffen anzuschaffen. Und das schafft eben Moskau auch gegenüber dem Westen dann so eine dominante Position.
Also das ist ja schon ein ziemliches Bedrohungsszenario, das Sie da skizzieren. Ich möchte versuchen, noch mal kurz in der Ukraine zu bleiben bei Präsident Zelensky. Er hat in den letzten Tagen Äußerungen getätigt, die so ein bisschen widersprüchlich wirken. Er hat einerseits gesagt, der Geheimdienst seines Landes, der habe aufgedeckt, dass Moskau in der Ukraine wirklich einen Umsturz herbeiführen will. Also Warnung von ihm. Andererseits hat Zelensky auch Entwarnung gegeben und die Berichte über den russischen Truppenaufmarsch als, Zitat, Panikmache bezeichnet. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz, die man aus diesen Äußerungen herauslesen kann?
Also zum einen gibt es hier, ich lebe ja hier in Kiew, so eine Art Gewöhnungseffekt an diese russische Bedrohung seit eben bald 8 Jahren. Seit der Annexion der Krim ist man quasi ständig mit dieser Situation konfrontiert. Was wird morgen sein? Gibt es morgen eine neue Eskalation? Und dadurch ist hier vielleicht auch sozusagen die Sensibilität in gewisser Hinsicht niedriger als im Westen. Zum anderen, das ist ja auch die Lehre aus den früheren Konflikten, findet hier natürlich auch viel unter der Oberfläche statt. Das heißt, es gibt die diplomatischen, die politischen Aussagen der russischen Führung und dann gibt es eine ganze Reihe von Geheimoperationen, sogenannten aktiven Maßnahmen zur zum Beispiel reflexiven Kontrolle, die nicht unmittelbar sichtbar sind und die dann für viel Verwirrung sorgen. So war das auch bei der Annexion der Krim, wo es also erstmal diese sogenannten grünen Männchen gab, die man schwer interpretieren konnte. Und ich nehme an, dass hier jetzt auch wieder sehr viele Dinge im Hintergrund passieren, die Russland natürlich nicht annonciert, aber die eben auch dazu geeignet sind, die Lage hier zu destabilisieren.
Herr Umland, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Welche politische Lösung kann es geben für den militärischen Konflikt, der droht? Ganz kurz bitte.
Ich glaube, es gibt in näherer Zukunft dafür keine Lösung. Wir haben ja in Moldova schon so einen Konflikt über 30 Jahre, wo also ein russisches Truppenkontingent gegen den Willen der moldauischen Regierung auf moldauischem Gebiet steht. Und ich fürchte, da wird es erst sozusagen einen Regimewechsel in Moskau geben müssen, um hier zu einer Lösung zu kommen.
Andreas Umland, Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen, vielen Dank für dieses Gespräch nach Kiew.